Hallo und herzlich willkommen zum Federleicht-Podcast, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Lebensfreude. Mein Name ist Carla Gerlach und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du dir ein Leben erschaffst, das du wirklich liebst. Der Federleicht-Podcast steht in herzlicher Kooperation mit buddhacode.de. Bist du auf der Suche nach wunderschöner, liebevoll komponierter und tiefgehender Meditationsmusik und geführten Meditationen? Dann ist buddhacode genau die richtige Adresse für dich. Als Hörer und Hörerin des Federleicht-Podcasts bekommst du einen exklusiven Rabatt von 15% auf alle Angebote von buddhacode. Um deinen Gutschein einzulösen, wirf einfach einen Blick in die Shownotes dieser Episode. Dort habe ich dir die Adresse und den Gutscheincode verlinkt. Ich wünsche dir von Herzen viel Freude beim Lauschen, Entspannen und Meditieren. Hi und herzlich willkommen im Federleicht-Podcast und heute wieder mit einem neuen Interview. Ich freue mich mega, denn ich habe heute den Simon Lenzer bei mir. Und über Simon gibt es ganz viel zu sagen, aber vor allem, dass er eben auch Podcast-Kollege ist. Der Simon betreibt nämlich den Podcast Rette Deine Ehe und hat auch Programme dazu. Und ja, wie du dir wahrscheinlich schon denken kannst, werde ich mich heute mit dem Simon genau über dieses Thema unterhalten, über Ehe und vor allem eben über Beziehung. Herzlich willkommen, Simon. Und wenn du magst, stell dich gerne mal in ein, zwei Sätzen selber vor.
Genau. Hallo, Carla. Ja, danke. Ich freue mich sehr, dass wir uns kennengelernt haben. Und das war ja auch eher ein ziemlich großer Zufall, würde ich sagen. Was gibt es über mich zu sagen? Ich beschäftige mich schon seit sehr vielen Jahren mit dem Thema Beziehung und Ehe. Gestartet hat das natürlich mit dem typischen, wie kann man selbst eine Beziehung besser führen? Und ich habe mit der Zeit festgestellt, dass der Großteil der Probleme, die ich bei anderen wahrnehme, die sie in Beziehungen haben, für mich gar nicht so schwer sind. Und dann hat sich mit der Zeit ergeben, dass ich versucht habe, das, was ich in Beziehungen wahrnehme, mal zusammenzufassen und auf eine Ebene zu bringen, auf der auch andere damit arbeiten können. Und so ist mit der Zeit der Podcast entstanden und habe letztes Jahr mein Buch dazu geschrieben, mein Programm aufgesetzt und muss sagen, habe da sehr, sehr viel Spaß dran, Menschen zu helfen, eine bessere Beziehung oder Ehe zu führen.
Ja, super spannend. Ich merke das auch immer, ne, in meinen eigenen Coachings und so, die Frauen, also ich arbeite jetzt nur mit Frauen zusammen, bei dir wird es ja wahrscheinlich beides sein. Ja. Das ist super interessant, dass ganz häufig unter Themen, mit denen die Leute kommen, doch irgendwie Beziehungsthemen drunter liegen. Mhm. Also ich habe ganz wenig Leute, die zu mir kommen und sagen, hey, ich habe da ein Beziehungsthema, weil ich ja auch jetzt nicht offiziell ein Beziehungscoach bin, deshalb sind es oft andere Themen. Und wenn man dann so ein bisschen tiefer gräbt, dann merkt man oft, ja, okay, aber es hat irgendwie doch was mit der Beziehung zu tun, mit der Ehe oder eben mit dem eigenen Partner oder der Partnerin. Was glaubst du denn, oder du hast gerade schon gesagt, das hat sich so für dich entwickelt. Was sind denn, fällt mir gerade so ein, das ist, glaube ich, die wahrscheinlich schon eine heftige Frage für einen Einstieg, aber was sind die wichtigsten Themen? Du hast gerade gesagt, du hast das mal so zusammengefasst, was so vorkommt und dass das für dich gar nicht so unüberschaubar oder so schwierig war. Was sind denn so die Hauptthemen in einer nicht funktionierenden Beziehung?
Also machen wir es mal so. Es gibt verschiedene Fälle, die auftreten können. Natürlich, untreu ist so ein typisches Thema, aber da muss man natürlich auch tiefer graben, was liegt hinter Untreue. Also meistens ist es ja eben dieses nicht mehr begehrt werden. Das ist natürlich auch das, was du in den typischen Klatschzeitschriften irgendwo liest, aber es steckt halt ganz viel Wahrheit drin. Und was du auch als ein typisches Thema hast, ist, man hat zusammen gestartet, aber hat sich sehr stark auseinandergelebt. Man hat also nicht mehr diese gemeinsame Basis. Oder aber man streitet wegen typischen Dingen. Also man hat so eine fehlende Kompatibilität. Und das ist etwas, wo ich immer wahrnehme, es sind unterschiedliche Baustellen und an denen muss gearbeitet werden. Wenn ich ein Vertrauensproblem habe, eben durch etwas wie Untreue, dann kann ich das nicht von heute auf morgen lösen, sondern das ist ein Prozess, der Zeit braucht. Wenn ich merke, wir haben uns auseinandergelebt und wir finden nicht mehr zusammen, dann sind das natürlich auch Sachen, an denen man arbeiten kann, indem man gemeinsam Sachen für sich entdeckt. Aber du hast es ja selbst gesagt, bei dir kommt es oft vor, dass natürlich auch Beziehungsthemen aufkommen. Und da bin ich total bei dir, weil, ja, ich hatte das in dem Vorgespräch, glaube ich, schon mal gesagt. Ich glaube, so die komplexesten Dinge, die wir auf der Welt meistern können, ist auf der einen Seite Kindererziehung, auf der anderen Seite eine gute, lebhafte Beziehung. Und ich spreche oft von Beziehung anstelle von Ehe führen, denn eine Beziehung ist ja auch das, was wir auch mit unseren Mitmenschen haben. Und wenn man jetzt allein auf die Ehe geht, dann stellt man fest, dass die Ehe ja die Krönung der Beziehung ist. Denn wir sind auch momentan in einer Generation, die, ich zähle uns jetzt mal zusammen,
ja.
die ja immer weniger arbeitet, immer weniger auch den Wert in der Arbeit sieht, sondern mehr hingeht und sagt, okay, ich möchte das Vergnügen haben und das schnelle Vergnügen haben und es lohnt sich gar nicht mehr, da wirklich Arbeit zu investieren. Aber gerade diese Arbeit ist eben das, was eine Beziehung oder eine Ehe so selig und so gut macht und auch zu einem langfristigen Halten führt.
Mhm. Ja.
Habe ich deine Frage beantwortet?
Ja, und noch 2000 neue aufgeworfen.
Ach so, okay.
Genau, also ja, super, dass du sagst, zwei Sachen, ne? Kindererziehung und Beziehung, weil ich glaube, es ist tatsächlich so, das sind so die ganz großen Sachen. Und ich bin ja auch zweifache Mama, meiner Erfahrung nach ist es auch so, dass sich eine Beziehung sehr stark ändert, wenn Kinder kommen. Und ich meine das jetzt nicht so, dass dann, also weder das für beide, ne? Nicht nur für die Frau, sondern sicher auch für den Mann. Und das, ich kenne tatsächlich so gut wie niemanden, der Kinder bekommen hat und sich diese romantische Vorstellung so unsere Liebe hat jetzt so die Krönung eines gemeinsamen Nachwuchses, dass sich das wirklich so dann in der Realität dargestellt hat, sondern dass da immer irgendwie Konflikte kommen. Und ich glaube, was du gerade auch gesagt hast, dass man da dann auch dran arbeiten darf, weil eine Beziehung nie so weitergeht, wie sie angefangen hat. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, hoffentlich, dass man am Anfang total verliebt ist und denkt, also ich erzähle jetzt einfach mal von mir, als ich meinen Mann kennengelernt habe, dachte ich, boah, geil, Jackpot. Ja, also da passt halt irgendwie alles. Und natürlich kommen dann auch Tiefen. Und ich glaube, dass wir, du hast gerade gesagt, so dieses Schnelllebige und so, dass wir heute auch die Möglichkeit haben, Gott sei Dank sind viele Frauen ja auch nicht mehr so abhängig von ihren Männern, die Möglichkeit haben, auch das schnell hinzuwerfen. Und vielleicht hast du da einen Tipp, was, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, okay, meine Beziehung ist halt auch nicht mehr so das Gelbe vom Ei oder ist nicht mehr so, wie es mal war. Gibt es so einen Notfalltipp, wo man sagt, okay, wie kann ich das wieder auf die richtige Spur bringen? Wenn es mal also, schön war, wie komme ich da wieder hin?
Du hast es ja schon gesagt, also ja, es gibt verschiedene Tipps natürlich für verschiedene Situationen. Also ich habe jetzt am Freitag die 50. Podcast-Episode hochgeladen und das heißt, man kann es auch nicht an einigen wenigen Tipps festmachen. Denn wir haben ja oft von unseren Eltern auch mitbekommen, wenn du eine gute Beziehung führen willst, dann sei nett zu deinem Partner, vergebe ihm, wenn er einen Fehler macht. Sei liebevoll. Ja, aber wenn das Grundgerüst ist, um eine gute Ehe zu führen, dann reicht das meistens nicht. Und wir können Ehe lernen. Denn wir gehen ja meistens hin und in der Schule, im Studium, im Job sind wir bereit, Dinge zu lernen. Gehen wirklich hin und setzen uns hin und arbeiten damit, lernen auswendig, nutzen Karteikarten, schreiben, stehen am Whiteboard, was auch immer. Nur in einer Ehe oder Beziehung tun wir das nicht. Und genauso wenig, und das ist jetzt natürlich auch mehr dein Part, in der Persönlichkeitsentwicklung. Also selbst hinzugehen und zu schauen, was ist denn für mich wirklich wichtig? Was ist das Entscheidende, was ich im Leben will, was ich fühlen will? Wo liegen meine Grenzen? Also eine Klarheit finden. Und ich glaube, wenn du mich jetzt nach einem Tipp fragst, wenn jemand unglücklich ist, dann wäre der erste Schritt, finde Klarheit. Mhm. Finde Klarheit, was du wirklich willst. Und Ich habe da mal letztens was Interessantes gelesen und diese Person hat geschrieben, Denken ist wie Schaukeln. Du bewegst dich, aber es geht nichts vorwärts. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und ich fand es unglaublich treffend. Bedeutet also, wenn wir uns in unserem typischen Gedankenkarussell befinden, und ich glaube, jeder kennt das, was war in der Vergangenheit, was ist in der Zukunft, wie soll ich dies und das handeln, dann kommen wir damit nicht richtig weiter. Und da ist bei mir dann auch sehr stark die Brücke zur Meditation. Denn Meditation gibt dir eine Klarheit, die du sonst so, glaube ich, nicht finden kannst. Also Tipp, Klarheit finden. Auf welche Art und Weise ist egal. Also ob du es schreibst. Schreiben ist wunderbar, um seine Gedanken auch zu sortieren. Ob du meditierst, ob du dir einfach wirklich Zeit nimmst und tief in dich reinhörst. Ob du dir Musik auf die Ohren legst und spazieren gehst. Aber es ist wichtig, diese Klarheit zu finden, um herauszufinden, was will ich? Und aus der Klarheit kann man dann ableiten, was die nächsten Schritte sind. Natürlich akzeptieren, wie die aktuelle Situation ist, die Vergangenheit loslassen, natürlich überlegen, was möchte ich in der Zukunft und daraus dann eben weitere Schritte ableiten, die natürlich abhängig davon sind, wie eben die Situation ist. Genau.
Ja, ja, sehr geil. Ich glaube tatsächlich, ja, dass Klarheit so ein ganz, ist auch so das Fundament. Ja. Weil ich mag das immer wieder. Also die Frauen, die zu mir ins Coaching kommen, aber auch bei mir selber, ne? Wenn ich gefragt werde, gerade auch so in Beziehungsthemen, was willst du denn so? Ja, nicht so, wie es gerade ist. Ja, okay, aber, aber was genau möchtest du? Ja. Du kannst es ja nicht wie eine Bestellung im Restaurant. Du sagst, ich hätte gerne was zu essen. Ja, okay, du kriegst Nudeln. Nee, Nudeln mag ich nicht. Okay, aber was willst du? Also das ist ganz klar. Ganz klar auch für dich selber formulieren kannst. Und ich glaube, es ist tatsächlich so, dass, das ist zumindest meine Erfahrung, viele Frauen, wir erwarten, dass der andere, vor allem wenn es jetzt eine Beziehung zwischen Mann und Frau ist, spürt, was wir wollen. Und das ist meiner Erfahrung nach, funktioniert das nicht. Also zumindest funktioniert das nicht bei meinem Mann oder bei den Männern, mit denen ich vorher zusammen war, immer ganz klar sagen, pass auf, so hätte ich das gerne. Und dann war sehr oft auch Entgegenkommen da. Nur diese Erwartungshaltung, das merke ich eben bei ganz vielen Frauen, die auch zu mir kommen, so, ja, das muss er doch spüren. Also meine Erfahrung ist, nö. Ja, das ist irgendwie, wenn ich es klar kommuniziere und wenn das auch nur so Kleinigkeiten sind, klassisches Beispiel, ich hätte gerne mehr Frauen, ich glaube, es gibt keine Frauen, die nicht auf Blumen steht, ich hätte gerne ab und zu, dass er mir Blumen mitbringt. Ja. Und ich kann natürlich dann zu Hause sitzen und darauf warten, oder ich kaufe mir die Blumen selber. Oder meine Taktik war halt einfach zu sagen, du weißt es, Schatz, ich finde Blumen total super. Ich mag übrigens orangene Gerbera, brauchst auch gar nicht drüber nachdenken. Ja? Das wäre sauber, wenn du mir ab und zu orangene Gerbera mitbringst. Ja. Seitdem kriege ich die. Kann man natürlich sagen, ist jetzt nicht so romantisch, wenn er sich selber Gedanken drüber macht, aber ich freue mich halt drüber und gut ist. Also was ist da so dein Tipp oder deine Erfahrung mit der Kommunikation in einer Beziehung? Wichtig? Ja. Oder sollte der andere das spüren? Oder
Nein. Also du musst ja überlegen, wenn du eine Beziehung hast, dann treffen zwei Menschen aufeinander, zwei Pole aufeinander, die völlig unterschiedlich sind. Mhm. Völlig unterschiedliche Universen. Und es gibt es ganz oft in Beziehungen, wenn sie stark daran arbeiten, dann hast du das erste oder zweite Jahr oder vielleicht auch das dritte Jahr, wo es noch viel Streitereien gibt. Und mit der Zeit weiß man einfach, wie der andere tickt, hat den anderen verstanden. Weil sehr lange daran gearbeitet wurde und sehr lange dieser Kommunikationsprozess stattgefunden hat. Und dann kommt das Spüren, was der andere will. Weil ich den anderen besser kenne, als er sich wahrscheinlich selbst. Mhm. Aber dahin zu gelangen, ist ein Weg. Und den Weg muss man gehen. Und ich meine, es gibt ja diese klischeehaften, hast du was? Nein, nichts. Ja? Oder das typische, du redest doch nicht. Ja. Und jeder muss selbst in der Ehe seine Issues, seine Probleme überwinden und lösen und in der Lage sein, es auszudrücken. Wirklich zu sagen, wenn du das und das machst, dann fühle ich mich so und so. Ich fühle mich verletzt. Ich fühle mich nicht gut dabei. Ich fühle mich vielleicht erniedrigt. Mhm. Und wenn man dem anderen sehr klar kommunizieren kann über eine Ich-Botschaft, also ich fühle und nicht du hast dafür gesorgt, das ist ein ganz großer Punkt, dann kann der andere Verständnis entwickeln. Und genau wie du es gerade gesagt hast mit den Gerberer, ja, es ist romantischer, wenn der andere herausfindet, was ich denn alles will. Aber das ist halt nur beim ersten Mal romantisch.
Ja.
Und wenn du langfristig denkst, dann profitierst du viel mehr davon, wenn die Person es einfach weiß. Und also in Bezug auf Geschenke habe ich die Erfahrung gemacht, beobachte, wie der andere dich liebt, wie er seine Liebe zeigt. Beispielsweise Geburtstagsfeier und die Person macht dir eine schöne Karte, deckt den Tisch toll, kauft einen Luftballon, wo drauf steht Happy Birthday oder so. Also steckt ganz viel Liebe in Geschenke, dann möchte diese Person wahrscheinlich auch auf diese Art und Weise geliebt werden. Mhm. Wenn jemand sehr viel drückt und umarmt und körperliche Zuneigung schenkt, wenn es dir schlecht geht, dann möchte diese Person wahrscheinlich auch genau in solchen Situationen diese Art von Zuneigung zurückbekommen. Also nicht überlegen, wie würde ich Zuneigung schenken, sondern wie schenkt die andere Person Zuneigung? Und so versuche ich ihr die Zuneigung zu geben.
Ja.
Und dann kommst du mit deinem Partner auf ein Level, was so unglaublich tief ist, wo du eigentlich jeden Tag drüber staunst und denkst, wow, wie konnte das passieren?
Ja, ja, das ist echt eine gute Idee. Ein sehr guter Tipp, zu gucken, wie macht der andere das, weil man ja tatsächlich oft von sich selber ausgeht und das nicht unbedingt, selbst wenn man zusammen ist, nicht unbedingt dasselbe ist. Also ich merke das zum Beispiel auch jetzt in meiner Beziehung ganz häufig. Wir haben sehr, sehr unterschiedliche Arten, mit Konflikten umzugehen. Ja. Und ne, also einfach, wenn uns was stresst oder so, verhalte ich mich ganz anders als er. Und ich kann das nicht nachvollziehen, weil ich das ganz anders mache. Aber auch diese Akzeptanz zu sagen, okay, der andere ist so und der braucht jetzt halt das. Und das tut ihm gut. Und nicht das, was mir in dem Moment gut tun würde.
Ja.
Ich finde auch, du hast gerade gesagt, mit diesem so die Ich-Botschaft. Das finde ich auch super wichtig zu sagen, ja, ich fühle mich dann so und so. Ich habe mal irgendwann eine Podcast-Folge gemacht, die beiden schlimmsten Worte in deiner Beziehung sind nie und immer. Ja, immer, weiß ich nicht, immer lässt du mich alleine und nie räumst du die Spülmaschine auf.
Genau.
Kann ich gar nichts mehr machen. Also das, diese Ich-Botschaft, das war was bei mir auch wirklich so Klick gemacht hat, dass es ein Unterschied ist, wenn ich sage, hey, ich fühle mich dann traurig, wenn du das machst, oder ich fühle mich erniedrigt, oder ich fühle mich so und so. Ja, wenn du das tust, ist was anderes, als zu sagen, immer machst du das. Das ist so ein Vorwurf, mit dem der andere ja gar nichts anfangen kann und ihn direkt in der Ecke drängt. Und meiner Erfahrung nach, vor allem Männer, dann geht's Ego an und dann wird sofort zurückgefeuert.
Geschossen.
Mag bei Frauen natürlich sein. Ja. Genau. Ja. Was hast du denn... was hast du für einen Tipp, wenn man so, wir haben vorhin so drüber gesprochen, so die Anfangsphase, die ja hoffentlich sehr, sehr schön ist, aber dieses weiß man ja, glaube ich, auch rein von der Chemie im Gehirn, dass dieses Verliebtsein gar nicht ewig anhalten kann. Wenn diese Anfangsphase so der rosaroten Brille, wenn das irgendwann vorbei ist und man merkt, so, okay, jetzt kommt so langsam dieser Shift, dass man merkt, okay, es ist nur irgendwie eine nette Affäre, ein bisschen Schmetterling im Bauch, oder kann da mehr draus werden? Wie kann man das am besten meistern? So diese Übergangsphase von, ja, jetzt alles locker leicht und rosarot hin zu, könnte was Ernstes sein.
Also, jetzt muss ich ausholen. Mache ich ja wahrscheinlich schon die ganze Zeit, ne? Aber gut, genau. Jetzt sagen wir mal, du hast diese rosarote Phase hinter dir und jetzt fallen dir gewisse Dinge an deinem Partner auf. Das gefällt mir nicht oder das finde ich nicht so gut. Hier steht auch genau wieder die Klarheit im Vordergrund. Also wissen, will ich das? Will ich das nicht? Tut mir das gut oder tut mir das nicht gut? Und du merkst, wenn ich sage, tut mir das gut, dann liegt der Fokus bei dir selbst. Denn man redet ja immer davon, dass eine Beziehung aus vielen Kompromissen besteht und so weiter und so fort. Aber die besten Beziehungen hast du, wenn jeder sich auf sich selbst fokussiert und dafür sorgt, dass es einem selbst gut geht. Weil wenn es dir selbst gut geht, ich stelle mir das immer wie ein Gefäß vor. Und wenn es mir selbst gut geht, ist dieses Gefäß voll und dann kann ich überfließen. Dann kann ich etwas abgeben davon und dann profitiert der andere davon. Bedeutet also, achte sehr stark auf das, was du möchtest, brauchst und vor allem auch fühlst. Und da sind wir wieder bei dem Thema Achtsamkeit. Denn oft geschieht es, wenn wir einen sehr dominanten Partner haben und einen, der vielleicht eher devot ist, was einfach durch Kindheit und Entwicklung so gegeben ist, dann kann es auch sein, dass dieses Gefüge für die Beziehung sehr gut funktioniert. Aber der Dominante muss sich natürlich auch der Verantwortung bewusst sein, die er da hat. Und der Devote muss natürlich trotzdem ab und an Grenzen aufzeigen, damit sich die einzelnen Personen nicht verlieren. Weil das ist ein ganz großes Thema, mangelnde Grenzen. Meistens ist, ich sag mal, der Mann etwas dominanter und die Frau etwas devoter oder passt sich mehr an. Also ganz wichtig an der Stelle, wenn ich sowas sage, es gibt immer andere Konstellationen, ja, was auch völlig in Ordnung und völlig natürlich ist. Ich glaube, jetzt hängt gerade unser Bild, Carla.
Ja, aber ich höre dich. Ja, alles gut.
Hörst du mich noch?
Ja, jetzt sehe ich dich.
Ja, auch. Okay, gut, ja, super, genau. Und halt diese, also so genau klar fühlen, was ist das, was ich brauche, was ist meine Grenze, was geht auch über meine Grenze drüber. Und wenn wir jetzt an dieser rosaroten Phase sind und die ist jetzt vorbei, dann merke ich, möchte ich das? Tut mir das Ganze gut? Tut mir das Ganze nicht gut? Sind das Sachen, mit denen ich mich arrangieren kann, was eben nicht passt? Oder sind das Dinge, mit denen ich auf gar keinen Fall leben kann? Und du selbst kannst deinen Partner nicht verändern, sondern wenn dein Partner sich verändern möchte, dann verändert er sich selbst. Aber das funktioniert nicht, indem du sagst, mach doch bitte dies, mach doch das oder Mensch immer und nie. Du hast es ja gerade genauso gesagt. Sondern das muss aus deinem Partner selbst herauskommen. Ja. Indem er merkt, du bist mit der Situation oder so wie es ist nicht glücklich und möchtest und er möchte dich glücklich machen oder sie möchte dich glücklich machen.
Ja, ja. Ja, also das ist ja definitiv. Also ich glaube, du hast gerade gesagt, das ist so wichtig, dieses Erkennen, ich kann den anderen nicht ändern. Wenn wir anfangen, daran rumzudoktern, das geht immer schief. Mhm. Also es ist super frustrierend, weil es nicht funktioniert. Ja. Und natürlich ist es ja auch für den anderen nicht schön, wenn du dir überlegst, der andere versucht, dich ständig zu ändern, fühlst du dich ja auch nicht wertgeschätzt, ne? Wenn
total.
Wenn irgendwas nicht passt. Ja. Und ich glaube tatsächlich auch, diese Klarheit ist super wichtig, dass du weißt, womit kannst du leben und womit kannst du nicht leben. Für mich ist so ein klassisches Beispiel, ich bin super, wir haben uns im Sportstudium kennengelernt, also wir sind beide, glaube ich, sehr, sehr sportlich, aber er raucht. Und das war mir die ersten Jahre, war mir das egal. Ja, ich glaube, am Anfang habe ich es noch nicht mal gesehen. Da war ich so verliebt, das habe ich nicht, hab's gar nicht wahrgenommen. Es war irgendwie so wie so ein Filter. Ja. Mittlerweile ist es tatsächlich was, ich darf das auch so offiziell sagen, weil er weiß das. Mich nervt das so brutal. Ich finde das so ätzend. Trotzdem weiß ich, dass ich brauche nicht sagen, hör bitte auf damit. Er wird es nicht tun, solange das nicht wirklich von ihm auskommt. Also habe ich zwei Möglichkeiten. Du gesagt hast, entweder ich sage, okay, ist für mich ein absolutes No-Go, dann passt der Partner nicht. Ja. Oder ich sage, okay, das ist was, womit ich irgendwie mich arrangieren kann und dass ich irgendwie auch ein bisschen loslassen kann. Und so ein paar Regeln im Alltag, ne? Geraucht wird nur auf dem Balkon und so. Und da, wenn die Kinder nicht dabei sind und solche Geschichten. Das heißt ja im Umkehrschluss aber auch bei dem, was du gerade gesagt hast, das Wichtigste für eine Beziehung ist tatsächlich, dass man auf sich selber guckt und auch an dem eigenen Selbstwert arbeitet, oder? Je selbstbewusster ich bin, desto gesünder ist die Beziehung, kann man das so sagen?
Also, kann man grob so sagen, wenn du merkst, dass in deiner Beziehung etwas nicht stimmt, dann fang bei dir selbst an. Mhm. Das ist das aller, aller, Wichtigste. Und es kann sein, also die letzte Podcast-Folge, die ich hochgeladen habe, war, du musst deine Ehe nicht retten. Mhm. Nicht um jeden Preis. Und dieser Preis bist du selbst. Wenn du dich selbst so stark aufgibst für diese Ehe oder für diese Beziehung, dann ist das einfach nicht gut für dich. Und ich denke, jeder von uns hat es verdient und hat auch die Möglichkeit, also besonders in Deutschland, ich meine, wir leben in einem Land, wo wir so viele Möglichkeiten haben und so viele Freiheiten haben und wo wir halt auch nicht mehr abhängig sind von unserem Partner. Natürlich schaut es wieder ein bisschen anders aus, wenn man Kinder hat, keine Frage. Ja. Und deswegen sage ich auch immer, es lohnt sich extrem stark an einer Ehe, besonders auch mit Kindern zu arbeiten. Aber dieses, ich mache mich selbst glücklich und mein Partner macht das Gleiche und dann fließen wir beide aus dieser Fülle über. Und das kann ein unglaublich großes Glück erzeugen. Mhm. Das ist der Weg, ja. Wie es funktioniert.
Ja, das glaube ich auch. Ich finde auch tatsächlich, so dass das Unsexieste, was man sagen kann, ist, ich brauche dich. Das ist was mich persönlich, finde ich, total abstoßend, weil weder will ich, dass ich jemand anderen brauche, noch möchte ich, dass mein Partner mich braucht. Mhm. Sondern ich finde es super schön, diese Vorstellung, eigentlich ist sich jeder selbst genug, aber dadurch, dass es uns so gut geht und dass wir uns selber so gerne haben, also ganz viel Selbstliebe haben, das so schön gesagt mit dem Glas, das überläuft, passt einfach gut zusammen und kann sich ergänzen und es entstehen nicht solche Abhängigkeiten. Du hast gerade nochmal angesprochen, ich würde gerne nochmal auf das Thema Kinder zurückkommen, weil ich glaube tatsächlich, dass Kinder für viele Menschen, vor allem für viele Frauen, der Grund sind, weshalb sie in Beziehungen bleiben, wo sie vielleicht besser nicht sein sollten. Also ich habe ganz häufig Frauen, auch in meinen Coachings, wie gesagt, das ist kein Beziehungscoaching, aber es kommen eben oft solche Themen hoch im Emotionscoaching, die sagen, ja, eigentlich, weiß ich, wäre am liebsten schon vor 20 Jahren gegangen, aber das habe ich mich nicht getraut oder das kann ich nicht machen, was mache ich dann mit den Kindern? Also so toll Kinder sind, aber ich glaube, gerade in den Köpfen vieler Frauen erzeugen sie eine sehr große Abhängigkeit, in dem Gedanken, jetzt muss ich mit diesem Partner zusammenbleiben, gebe mich selber völlig auf, damit die Kinder, damit es den Kindern gut geht. Ich bin selber ein Scheidungskind, also meine Eltern haben sich auch relativ früh, du auch, okay, gut, dann sind wir ja auf aller Wellenlänge, relativ früh getrennt, ich war gerade 5 oder so, meine Schwester 3, aber vielleicht hast du da eine Idee, gerade wenn man das ja auch so weiß, ne, aus der eigenen Kindheit. Bei uns ist die Scheidung, glaube ich, sehr glimpflich verlaufen, zumindest aus Sicht der Kinder. Trotzdem hinterlässt es ja Spuren. Trotzdem hinterlässt es ja irgendwie Narben und man kriegt es ja vorgelebt. Was hast du da für eine Einstellung zu? Oder was gibt es da für einen Tipp, wenn ich Kinder habe, aber unglücklich bin in meiner Beziehung?
Genau. Also du bringst es genau auf den Punkt. Es ist eine Abhängigkeit da und wenn du Kinder hast, hast du eine Verantwortung. Ja. Und das ändert alles. Bedeutet also, ich muss manchmal auch damit leben, dass ich nicht das ganz große Glück habe, einfach weil ich diese Verantwortung habe. Und deswegen ist es auch ein riesiger Schritt zu sagen, ich bin bereit, die Verantwortung für Kinder zu übernehmen. Und meistens äußert sich das bei Frauen ja dann in einer Wochenbettdepression, die ja auch teilweise über Monate gehen kann nach der Geburt, wenn ihnen klar wird, wow, jetzt habe ich diese Verantwortung und die habe ich die nächsten 20 Jahre lang oder wahrscheinlich sogar auch den Rest meines Lebens. Und das ist ein Riesending. Was da hilft, genauso wie was wir jetzt auch schon besprochen haben, versuch dich auf dich zu fokussieren, weil was passieren kann, dass du in eine Art Vorbildrolle kommst. Also du lebst vor, wie eine gute Ehebeziehung sein kann und dein Partner merkt es und macht mit. Mhm. Und was sehr oft passiert, wenn jetzt Kinder da sind, die Leute sind unglücklich in der Beziehung, dann gibt es schon sehr tiefe Gräben. Und die Gräben sind entstanden, weil einer den anderen verletzt hat und man schaukelt sich hoch und man hängt immer wieder an den gleichen Themen, weil man nicht gelernt hat, wie man diese Themen lösen kann. Und ich glaube, es ist sinnvoll, fang erstmal an, alleine zu arbeiten, wenn dein Partner überhaupt gar kein Interesse hat. Und versuch aber natürlich auch, dass dein Partner mitarbeitet. Und da bietet sich immer auch eine Ehetherapie an oder ein Coaching. Bei uns in der Gesellschaft ist es noch so ein bisschen so verankert, dass das mit Schwäche zu tun hat. Aber das hat es nicht. Sondern immer, wenn ich Leute auch treffe, die sagen, sie sind mit Psychotherapie gegangen, also ich habe Psychologie studiert, deswegen komme ich halt auch aus der Ecke, dann sage ich immer, wow, toll, dass du den Mut dazu hattest, das zu tun. Denn die Probleme, die wir Menschen haben, haben alle anderen Menschen auch. Und es gibt die tollsten Ehen, die nach außen hin unglaublich scheinen, aber innen drin ist ganz viel kaputt. Und lieber ehrlich sein und sagen, wow, wir haben Probleme, aber wir arbeiten dran, als sich dahinter verstecken und sagen, ach nein, das wird schon alles wieder und ach ja, überhaupt gar kein Problem. Und es ist die Arbeit, die das Entscheidende verändern kann. Wenn du wirklich hingehst und sagst, wir wollen arbeiten und vielleicht noch ein Tipp an der Stelle, denn die Frage war ja nach einem Tipp, radikale Ehrlichkeit. Radikale Ehrlichkeit heißt, ich mache mich selbst verletzbar. Ja, wir haben jetzt unsere Gräben gegraben und ja, wir liegen jeder in diesem Graben drin und wollen nicht rausgehen. Und ich meine, wenn wir dieses Graben-Ding mal weiterspinnen, es gibt da, es gab im Ersten Weltkrieg, wo es ja sehr viel diese Stellungskriege gab, gab es zu Weihnachten die Situation, dass auf beiden Seiten der Schützengräben die Männer angefangen haben zu singen, haben die Gewehre weggelegt, sind aus den Schützengräben raus, haben sich die Hand gegeben und einander frohe Weihnachten gewünscht. Und wenn Menschen, die sich gegenüberliegen im Krieg, das an Weihnachten schaffen, durch dieses Ereignis Weihnachten, dann kann das jeder auch in der Beziehung schaffen. Hinzugehen und sagen, okay, ich lasse die Waffen fallen, ich steige aus meinem Graben raus und ich sage, hey, ich vermisse unser Glück. Ich vermisse das, was wir früher hatten, was uns wichtig war, und ich möchte dahin wieder zurück. Ich möchte dich wieder lieben, ich möchte, dass du mich wieder liebst. Also extrem radikal ehrlich sein. Und damit kannst du deinen Partner erreichen. Denn ich denke, jeder von uns möchte einfach nur geliebt werden.
Ja.
So wie wir sind, genauso angenommen werden. Und wenn du das kommunizierst, dann kann es sein, dass dein Partner sagt, wow, das hat mich jetzt berührt, und vielleicht wird er dann auch ein bisschen ehrlicher und öffnet ein bisschen den Graben und kommt dir entgegen.
Ja. Ja, ich glaube auch diese, was du gesagt hast, diese Verletzlichkeit, ich glaube, eine schöne Ehe oder auch eine schöne Beziehung, muss man ja nicht unbedingt verheiratet sein, ist tatsächlich was ohne Verletzlichkeit nicht funktioniert. Ja. Also wenn du versuchst, alles zu schützen, ne, überall irgendwie Mauern drumherum baust, damit dir ja nichts passiert, da kann ja nichts reinkommen. Also vielleicht auch nichts Negatives, aber das Positive eben auch nicht. Ja. Ja, und das, glaube ich, erfordert tatsächlich viel Mut und diese, ja, was du gesagt hast, radikale Ehrlichkeit da mit sich selber. Und ich finde tatsächlich gerade so, ich glaube auch, dass das immer mehr, gut, Psychotherapie mag noch so ein bisschen behaftet sein, aber gerade so Begriffe wie Coaching oder Mentoring oder so, das wird ja immer offener. Ja. Viel mehr Leute, und wir haben das auch schon gemacht, und mir hat das immer gut getan, alleine schon, weil man oft ja auch so verfahren ist, so festgefahren in seiner eigenen Schiene, sich vielleicht auch gar nicht mehr zuhört, dass es einfach super hilfreich ist, wenn eine neutrale Person dabei ist, um das mal von außen zu beleuchten und du das nicht immer nur in deinem eigenen kleinen Käfig siehst. Allein das hilft schon, ne? wenn quasi so ein
Das ist dieses Gedankenkarussell. Und ich meine, du hast mir ja auch in einem unserer vorherigen Gespräche erzählt, dass du auch immer wieder in Coachings bist und dich weiterbringst. Und ich finde das so, so wertvoll, wenn man das tut.
Ja. Und das ist nicht nur auf Beziehungs, ne? Also ich finde, Beziehungscoaching habe ich schon mehrere gemacht, übrigens alleine und mit meinem Mann zusammen.
Ja.
Und auch alles andere, was mit dir zu tun hat, mit Persönlichkeitsentwicklung und so, weil du vorhin ja auch mehrfach betont hast, wenn du weiterkommst, wenn du dich weiterentwickelst, dann ändert sich automatisch das, was in deinem Umfeld ist. Ich merke das immer. Das, was ich ausstrahle an Energie, kriege ich sofort von meinem Mann gespiegelt, im Positiven wie im Negativen.
Ja.
Von meinen Kindern erst recht. Mhm. Also weil die ja noch sehr viel empfänglicher dafür sind. Also ne, wenn meine Kinder mal irgendwie wieder überdrehen, weiß ich schon, okay, durchatmen. Irgendwas ist gerade mir so aufgewühlt, dass ich das jetzt nicht wegen einem Wutanfall, aber wenn es halt irgendwie so permanent kommt, dann weißt du schon, irgendwas bei sich selber suchen hilft immer. Dein Podcast, den wir natürlich auch hier unten drunter verlinken, heißt Rette deine Ehe. Und ich habe, also ich finde den Titel geil, ja, weil jeder weiß sofort, okay, alles klar,
darum. Um was es geht.
Genau, weißt sofort, brauchst gar nicht groß drüber nachdenken.
Ja.
Was mich nur tatsächlich am Anfang so ein bisschen irritiert hat, und das kannst du ja vielleicht auch nochmal ein bisschen erläutern, ist, warum heißt es rette deine Ehe und nicht rette deine Beziehung?
Ja, kann ich gern erläutern. Wir haben es am Anfang schon mal so ein bisschen beleuchtet, in was für einer Zeit wir so sind und dass die Leute gerne schnell hinwerfen. Und wenn jemand gerne und schnell hinwirft, weil er sagt, okay, hey, das Mädel davon gefällt mir besser oder meine Sekretärin oder der Typ aus dem Fitnessstudio oder was auch immer, dann habe ich immer den Eindruck, die Leute sind noch nicht so weit, dass sie wirklich für eine Rettung und fürs Arbeiten bereit sind. Und ich habe mir wirklich sehr lange Gedanken darüber gemacht, weil für mich war klar, es geht in das Thema Beziehung, aber die Ernsthaftigkeit und auch die Bereitschaft findest du eigentlich in der Ehe, denn da haben die Leute schon gesagt, hey, mit dir will ich den Rest meines Lebens verbringen. Ja. Mit dir will ich alt werden. Und ich kann niemandem helfen, der nicht bereit ist, andere Schritte zu gehen.
Ja.
Und es hilft nicht, dass du hingehst und einen Podcast hörst und nach 5 Minuten sagst, ah ja, interessant, okay, und jetzt gehe ich wieder in meinen Alltagstrott zurück. Sondern wenn du etwas verändern willst, und ich meine, das kennst du sicherlich auch aus deinen Coachings und auch langfristig verändern willst, dann muss die Person aktiv werden. Es reicht nicht, zu hören oder ein YouTube-Video zu schauen, sondern man muss sich überlegen, diese Probleme, die da sind, die sind ja meistens über viele Jahre entstanden und gewachsen und lassen sich halt nicht einfach so klick auflösen, ohne Arbeit.
Ja, ja. Ja, es ist immer die Umsetzung. Ne? Ja. Wissen ist nur potenzielle Macht.
Ja, genau.
Immer umsetzen. Und mir hat auch mal ein Freund gesagt, lieben ist ein Verb. Das fand ich so schön, dass es mir irgendwie so hängen geblieben, ne? Wenn jemand sagt, ja, aber ich liebe ihn nicht mehr. So, ja, wieso nicht? Lieben ist ein Verb. Also das nicht, wenn man zusammen ist oder auch verheiratet ist, das einfach für selbstverständlich nehmen, sondern es ist etwas, was du immer wieder machst. Ich gehe ja auch nicht einmal joggen und denke so, alles klar.
Genau.
Sondern es ist ja was, was du immer und immer und immer wieder wiederholen darfst, um das aufrecht zu halten. Und mal ist es leichter und mal kommt vielleicht auf das eine oder andere Hindernis. Und ich glaube tatsächlich auch, dass, ich spreche jetzt nur aus weiblicher Sicht, aber das mag natürlich auch für die Männer genauso gelten, eine Hochzeit oder eine Ehe tatsächlich nochmal, zumindest psychisch, nochmal ein bisschen mehr ist. Also wir sind seit über 15 Jahren zusammen. Wir haben erst vor 3 Jahren geheiratet. Also wir waren 12 Jahre zusammen. Wir hatten schon 2 Kinder, bevor wir geheiratet haben. Und da war auch lange so die Diskussion. Ja, aber ne, wir sind beide, übrigens auch beide Scheidungskinder. Und so ein bisschen auch dieses Gefühl, naja, die Hochzeit ist dann irgendwie so das Anfang vom Ende, weil die Eltern sind ja auch geschieden. Irgendwie sowas spukt ja dann doch immer noch im Kopf rum. Mhm. Ja. Und ich immer gesagt habe, für mich ist es trotzdem nochmal viel wert. Ja, da ändert sich faktisch nichts. Wir leben zusammen, wir haben 2 Kinder zusammen, ist schon alles klar und es geht auch nicht um die Unterschrift auf dem Papier oder um Steuer oder sonst was. Aber für mich war dieses Gefühl, so das ist jetzt mein Mann, ist was anderes als das ist mein, ich habe das eh vorher schon gesagt, weil ich immer komisch fand, ich sage, das ist mein Freund, habe aber 2 Kinder an der Hand. Ne? Es war irgendwie eh schon ein bisschen seltsam. Aber das war trotzdem für mich vom Schritt her, das ist so dieses Offizielle, wir gehören zusammen. Ich bin natürlich nicht so blauäugig zu denken, nur weil wir verheiratet sind, hält das jetzt bis in alle Ewigkeiten. Trotzdem ist es so ein Commitment. Das ist, glaube ich, das richtige Wort. So dieses Commitment, okay, wir sind offiziell zusammen, für alle zu sehen.
Genau, du sprichst mir da aus der Seele. Genau das Commitment. Und wenn das Commitment gegeben ist, dann sind die Leute bereit zu arbeiten. Ja. Und ich meine, du hast mir ein bisschen was über deine Geschichte erzählt, dass ihr erst zusammen war, dann wart ihr nicht mehr zusammen und dann habt ihr euch aber wieder zusammengerauft. Und es ist ja, im Märchen wird es immer so dargestellt, so, und jetzt haben wir das Happy End. Und die spannende Frage ist immer, was kommt nach dem Happy End? Weil da beginnt es doch eigentlich erst.
Ja.
Also ja. Schneewittchen und der Prinz haben danach sicherlich auch viel gearbeitet.
Ja, ne? Ja, stimmt. Ja, genau. Schneewittchen oder auch Dornröschen oder so. Ne? Eigentlich fängt der ganze Kram erst jetzt an. Ja, das wäre eine coole Idee, mal so ein Märchen weiterzuschreiben. Also sehr inspirierend. Mhm. Ja, eben. Und das glaube ich auch. Ich bin grundsätzlich nicht der Meinung, dass man irgendwie erst heiraten, so klassisch, erst heiraten, dann Haus bauen, dann Kinder kriegen, das haben wir alles irgendwie anders gemacht. Das ist auch okay, aber ich finde trotzdem, dieses Commitment ist wichtig. Ob man das jetzt unbedingt durch eine Ehe haben muss, weiß ich nicht, aber in meiner, oder ob man das auch nicht ohne Ehe haben kann, aber in meiner Welt war das so. Und für mich war das halt nochmal so dieses I-Tüpfelchen, auch ja, zu sagen dann, okay, auch wenn jetzt mal härtere Zeiten kommen, bin ich selber auch mehr committed, dass, ja, das daran zu arbeiten oder das umzusetzen. Ja, definitiv. Ich habe noch so viele Fragen. Ich muss mich mal ganz kurz ein bisschen sortieren.
Aber kein Problem, ich habe eine Sache. Die hast du vorhin angesprochen.
Ja.
Die ist unglaublich wichtig. Du sagtest vorhin, als du deinen Mann kennengelernt hast, so die ersten 2, 3, 4 Jahre, du hast ja einfach nur gedacht, boah, was für ein geiler Typ. Ne?
Ja.
Und ich denke, dass... Ich hoffe, er hört zu mal. Aber ja, das denkst du ja sicherlich jetzt auch noch öfters. Und was du da ansprichst, ist Anziehung.
Ja.
Also die Anziehung zueinander. Und es ist möglich, über 20, 30, 40 Jahre lang diese Anziehung am Leben zu halten. Mhm. Und Anziehung ist das, was, naja, eine Liebesbeziehung von einer Freundesbeziehung auch unterscheidet.
Ja.
Und da ist es genauso wichtig, nicht zu sagen, okay, jetzt sind wir verheiratet und jetzt ist das egal. Nein, sondern jetzt geht's erst los. Jetzt arbeite ich auch an mir und auch an meiner Anziehung, damit die natürlich da bleibt. Ich meine, wenn ich mir dich anschaue, ich sehe das immer, wenn du bei Facebook postest, dass du joggen warst. Und da denke ich mir so, nicht schlecht, die Carla.
Ja, das mache ich tatsächlich wegen mir. Aber ich glaube, mein Mann
weiß auch nicht. Du machst es wegen dir, weil du natürlich auch anziehend sein möchtest. Weil dein Selbstwert dir auch sagt, hey, ich gefalle mir so, ich möchte in den Spiegel schauen und möchte mir gefallen. Und es ist kein großer Aufwand, wenn mal eine Anziehung da war, sie wieder aufleben zu lassen. Mhm. Dann ziehe ich als Mann mal ein Hemd an. Es kostet mich nicht viel. Dann mache ich mal ein bisschen Sport. Dann, ich weiß es nicht, achte ich darauf, dass ich mal mit meiner Frau flirte oder mit meinem Mann flirte, dann schaue ich, dass wir gemeinsam Zeit verbringen können. Und gerade dieses gemeinsam Zeit verbringen können, wir nehmen uns Zeit für uns, um diese Anziehung auch wieder zu erzeugen und am Leben zu halten. Das ist so der Klebstoff für eine gute Ehe. Ja,
ja, und ich glaube, das geht im Alltag eben auch ganz häufig verloren.
Ja.
Also ich hatte diese Phase ganz ehrlich auch. Ne? Ich hatte auch so, ich dachte, ich brauche mich doch jetzt nicht schminken. Ich gehe auf den Spielplatz. Hallo? Ich kann nicht geschminkt sein, um den Kleinen auf der Schaukel anzuschubsen. Trotzdem macht's ja was mit dir. Und ich weiß natürlich auch, oder ich hoffe, dass das alle, die zuhören, auch wissen, man weiß ja, was dem Partner oder der Partnerin gefällt. Und das einfach dann tatsächlich auch zu machen dafür, auch wenn man selber denkt, oh, das ist ja irgendwie jetzt unnötig. Aber ist es nicht, weil's einfach was mit deiner Ausstrahlung macht und dann auch für den anderen. Und ja, auch das mit dem Sport. Also ich meine, es muss jetzt nicht jeder sportbegeistert sein, aber für mich ist es tatsächlich so, ich sehe so oft so Negativbeispiele und ich möchte das völlig wertfrei sagen. Ja, wenn sich jemand damit wohlfühlt, ist das absolut in Ordnung. Aber ich sehe ganz häufig auch Frauen, natürlich durch andere Mamas und so, die so, man sagt immer so, sich so gehen lassen. Und da geht es nicht um 2, 3 Kilo mehr. Ja, ich weiß selber, wie das ist, dass der Körper verändert sich einfach, wenn du Kinder bekommen hast. Aber dann zu sagen, naja, ist ja egal, ne? Ich bin ja jetzt verheiratet, ich hab Kinder im Nest, ich habe ja sonst, und Kinder sind auch stressig, viel zu tun, das ist mir jetzt aber wurscht, wie ich bin. Und ich kann das dann schon, oder übrigens gibt es das andersrum auch, also dass zumindest optisch attraktive Männer plötzlich völlig unattraktiv werden, optisch. Ja, es geht natürlich nicht nur um die Optik, aber es ist ja ein Teil davon, weil es so, das ist so selbstverständlich. Man hat es ja jetzt, dann brauche ich nichts mehr für tun. Und das finde ich total schade, weil ich glaube, dass das wirklich auch dieses, was du gesagt hast, ne, also einfach auch diese sexuelle Anziehungskraft total flöten geht. Und noch was du gesagt hast, was ich super wichtig finde, wir machen uns mittlerweile total unromantisch. Ich habe da am Anfang eben genauso wie bei den Blumen gesagt, das ist ja voll romantisch. Aber wir machen uns tatsächlich Termine, dass wir sagen, okay, wir verbringen jetzt einen Abend zusammen. Und zwar nur wir zwei, ohne Kind auf dem Schoß. Und das habe ich am Anfang immer gedacht, naja, das ist ja... Irgendwie ist das ja komisch, ja, wenn ich mit meinem Mann einen Termin ausmache, sage, okay, Donnerstagabend ab 20 Uhr sind die Kinder im Bett und dann gehen wir aus oder wir bleiben zu Hause, aber es sind nur wir beide. Ja. Fand ich null romantisch, aber Fakt ist, wenn wir es nicht machen, dann findet es halt nicht statt. Ja. So, dazwischen kannst du dich entscheiden. Und eigentlich ist es auch ganz cool so, weil du halt merkst, okay, es hat eine Priorität. Du machst für alles andere, machst du ja auch Termine für einen Zahnarzt, für Kindergeburtstag oder sonst was. Warum nicht für sich?
Noch ein Nachwort dazu. Also Attraktivität macht sich ja nicht zwangsläufig an den Kilos fest, sondern es macht sich daran fest, wie ich mich selbst fühle.
Absolut.
Und die spannende Frage, die man eigentlich stellen muss, fühle ich mich so, wie ich gerade bin, pudelwohl und attraktiv? Mhm. Und wenn du die mit Ja beantworten kannst, dann ist das super. Und dann hast du auch die Anziehung auf deinen Partner.
Ja.
Aber wenn du diese Frage ganz tief in dir drin mal beantwortest, dann glaube ich, dass da viele Menschen sind, die sagen, nein, es ist nicht so. Mhm. Und das ist das, was wir lösen müssen. Ob du als Mann jetzt 80, 90, 100 oder 110 Kilo wiegst, du kannst trotzdem eine unglaubliche Ausstrahlung und Attraktivität haben.
Ja.
Weil du dich mit dir wohlfühlst. Und für Frauen gilt das natürlich genauso.
Ja, definitiv. Also da bin ich ganz bei dir. Das hat nichts mit der Zahl auf der Waage zu tun. Ja. Nur meistens ist es ja so, dass viele Frauen dann eben keine Zeit mehr für sich haben, dadurch zunehmen, unsportlich werden, sich dann nicht attraktiv fühlen und das ja dann auch nach außen ausstrahlen. Ne? Mehr oder weniger ist völlig, völlig Schnuppe. Also ich kenne viele Menschen, sowohl Männer als auch Frauen, die ich super attraktiv finde, die definitiv nicht dem Schönheitsideal entsprechen. Ja. Darum geht es nicht. Nur oft ist es halt so dieses, ich habe keine Zeit für mich. Ja, ich habe keine Zeit jetzt als Frau, mich zu schminken, ich habe keine Zeit, Sport zu machen, ich habe keine Zeit zu meditieren, ich bin immer nur damit beschäftigt, dass es irgendwie allen anderen gut geht, dass die Kinder versorgt sind, der Hund versorgt sind, das Haus versorgt ist und so. Und das ist, glaube ich, das, was auch echt unattraktiv macht, weil du dann auch biestig wirst. Also ich zumindest war die absolute Oberzicke, weil ich gedacht habe, das kann nicht sein, dass es irgendwie alles nur an mir hängen bleibt und da den Fokus wieder auf sich und sich auch diese Zeit nehmen. Und das ist vorhin so schön gesagt, auch diese klare Kommunikation. Okay, diese Stunde ist meine. Ja, ist mir egal, was du mit den Kindern machst, aber ich mach's nicht. Ich glaube, dass da dürfen viele Frauen zumindest auch ein bisschen radikaler werden.
Genau, und da sind wir beim Thema Grenzen.
Ja.
Grenze setzen, ich brauche jetzt die Zeit. Ja.
Genau, ich glaube sonst, dass dieses Erwarten, ja, der andere könnte ja auch mal mir das einräumen. Das passiert meistens nicht. Zumindest ist es in meiner Welt noch nie passiert. Ja, sehr, sehr spannend. Jetzt haben wir so viele Themen. Also ich glaube tatsächlich auch, was meinst du, was ist denn Grund? Hast du vorhin schon so ein bisschen angesprochen, aber ich will nochmal so ein bisschen auf die Hörer oder Hörerinnen habe ich ja hauptsächlich eingehen. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, okay, meine Beziehung läuft nicht und ich weiß jetzt aber nicht, lohnt es sich jetzt irgendwie dafür zu kämpfen oder nicht? Wie komme ich da in diese Klarheit? Wie weiß ich, das, was ich erlebt habe, ist zu viel, das ist too much, das möchte ich nicht mehr, oder es lohnt sich wirklich dafür einzustehen und das nochmal zu probieren?
Also du sagst, das, was ich erlebt habe, ist too much. Da muss ich mir als erstes bewusst machen, das ist ja in der Vergangenheit passiert. Das ist vergangen. Es spielt keine Rolle, was in der Vergangenheit war. Spielt es nicht. Es spielt keine Rolle, was gesagt worden ist, sondern es geht nur um das Hier und Jetzt. Es geht darum, wie ich mich jetzt fühle. Es geht darum, was ich jetzt will. Und wir schleppen alle unsere Vergangenheit irgendwo mit uns rum und wir schleppen unsere Zukunft mit uns rum und dabei verpassen wir das Leben. Wir verpassen, dass wir genau in diesem Moment sein müssen und in diesem Moment muss ich überlegen, fehlt mir was? Fehlt mir nichts? Bin ich glücklich? Bin ich nicht glücklich? Und dieser Fokus auf den absoluten Moment, und da hilft Meditation halt auch sehr gut über eine Atemmeditation und auch einfach Stille. Das sorgt dafür, dass ich wirklich herausfinde, was ich denn will. Und da sind wir wieder bei Klarheit. Das heißt, die Ausgangsfrage, es ist so viel passiert und will ich das denn weiterhaben, landet genau wieder bei der Klarheit. Was ist gut für mich? Was ist nicht gut für mich? Und dieses extreme Achten auf sich selbst. Es gibt diesen Begriff hochsensibel. Ich persönlich mag den nicht, weil ich finde, da steckt immer, ja, ich sag mal, eine Art von Schwäche drin. Aber das ist meine ganz persönliche eigene Wahrnehmung, die auf keinen Fall richtig sein muss. es ist aber dieses, ich würde es nicht hochsensibel nennen, sondern einfach Achtsamkeit auf sich selbst. Und wenn du das machst, dann kannst du auch Dinge loslassen, die in der Vergangenheit passiert sind. Dann kannst du vergeben, weil gerade vergeben hat natürlich auch meistens sehr viel mit dem Ego zu tun. Die Person hat das und das gesagt. Sie hat mich so und so verletzt. Und das kann man ja nicht verzeihen, weil andere würden das ja auch nicht verzeihen. Spielt überhaupt gar keine Rolle. Spielt keine Rolle, was.
Du gibst dem anderen recht. Viele denken auch, wenn ich vergebe, gebe ich dem anderen direkt recht oder mache das weniger schlimm, was er oder sie getan hat.
Genau, nein. Ich vergebe nicht, weil ich dem anderen einen Gefallen tun will, sondern weil es mir gut tut, dass ich vergebe.
Ja.
Das ist genau das Gleiche mit Respekt. Ich behandle nicht jemanden respektvoll, weil die Person mich respektvoll behandelt, sondern weil ich eine respektvolle Person bin. Mhm. Völlig egal, ob der andere respektlos ist oder nicht. Sondern das ist mein Selbstwert, dass ich mich als respektvolle Person wahrnehme. Und ich nehme mich als vergebene und verzeihende Person wahr. Und ich tue all diese Dinge nicht für meinen Partner, ich tue das nur für mich.
Ja, das ist sehr schön. Das ist auch meine Erfahrung, ne? Wenn man gibt ohne eine Bedingung, also ich mache das nur, wenn du, ne? Oder ich mache das jetzt, aber dann musst du, das ist auch so das Typische, vor allem in Familien, also ich glaube, das gibt es überall, aber vor allem, wenn Kinder im Spiel sind, dieses Abwägen, wer macht wie viel, wenn man es einfach gibt, ohne eine Bedingung dran zu knüpfen, dann verändert das vor allem dich selbst, ist zumindest meine Erfahrung. Das ist super schön, weil das Coole ist ja, das hast du ja selber im Griff. Da brauchst du ja gar niemanden für. Das ist ja dieses Schöne, dass man von dieser Opferrolle rauskommt und diese Schöpferkraft, wenn man es jetzt ein bisschen ausdrückt, weil du selber das in der Hand hast, wie du das machen möchtest. Lass uns mal ein ganz klassisches Beispiel zum Schluss machen. Wie gesagt, ich spreche aus Frauensicht, aber ich denke, das ist ja für dich dann wahrscheinlich kein Problem, sich da rein zu versetzen. Ich sag jetzt mal, ich habe drei Kinder. Habe ich nicht, also ich erzähle das jetzt einfach so, ne? Ich habe drei Kinder, also immer vier. Ich habe vier Kinder, ich habe Haustiere, ich habe ein Haus, ich habe vielleicht noch nebenher irgendwie einen Job, mein Mann arbeitet und ich habe das Gefühl, ich bin so total megamäßig überlastet. Und du sagst jetzt, oder hast ja gerade so schön gesagt, wichtig ist Fokus auf mich. Und ich habe diese Klarheit und merke, okay, ich brauche am Tag, ich sage jetzt mal zwei Stunden, ich bräuchte zwei Stunden nur für mich, in denen ich zum Beispiel eine Stunde Sport mache und der anderen und dann gemütlich dusche und in der anderen verbleibenden Zeit meditiere. Und das bräuchte ich, damit es mir gut geht. Und jetzt habe ich aber als Frau meistens sofort ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, ja gut, aber die zwei Stunden, die gehen ja dann von den Kindern weg. Oder dann bleibt der Haushalt liegen. Oder dann was weiß ich was. Was würdest du da für einen Tipp geben? Oder vielleicht sagt sogar noch der Mann, nee, zwei Stunden, weil der ist es ja schon gewohnt, dass ich alles mache. Also wie kriege ich das jetzt durchgesetzt, dass ich diese zwei Stunden, von denen ich weiß, die sind so wichtig für mich, dass ich die haben kann?
Du hast es genau gesagt. Es ist die Überzeugung, ich habe diese 2 Stunden nicht verdient.
Mhm.
So, und dann muss man sich folgende Fragen stellen. Warum glaube ich denn, dass ich die 2 Stunden nicht verdient habe? Und warum könnte ich denn diese 2 Stunden verdient haben? Also es ist so, dein Kopf findet immer Lösungen für die Fragen, die du stellst. Also musst du die richtigen Fragen stellen. Mhm. Und meistens basiert das halt auf, ich sag mal, Konditionierung oder Glaubensmustern, die sich lange Zeit eingeschlichen haben, meist auch irgendwie aus der Kindheit kommen, wo vielleicht die Mutter auch vermittelt hat, nein, eine richtige Frau oder Ehefrau muss sich so und so verhalten. Und das musst du auflösen. Und das schaffst du über Fragen. Also, ich habe es ja schon gesagt, warum sollte ich diese Zeit verdient haben? Wo kommt das her, dass ich diesen Glauben habe? Warum könnte dieser Glaube falsch sein? Was könnte ich denn gewinnen, wenn ich diesen Glauben, diese Überzeugung auflöse? Und wenn du diese Art von Fragen stellst, dann kannst du das nicht, also meistens nicht von heute auf morgen. Ich glaube, da hast du auch die Erfahrung gemacht, dass es nicht von heute auf morgen geht. Aber mit der Zeit auflösen. Und dein Äußeres folgt immer dem, was in dir drin ist. Bedeutet also, wenn du das in dir drin aufgelöst hast, dann wirst du so schnell die Zeit finden, diese 2 Stunden am Tag irgendwo einzuplanen. Das ist dann nicht mehr das Problem.
Ja. Ja.
Weil wenn du hingehst und dir diese Zeit nimmst und jedes Mal ein schlechtes Gewissen hast, dann wird das nicht dauerhaft funktionieren.
Ja,
sondern du wirst das vielleicht eine Woche machen und danach hörst du es dann auf, weil du dich nicht gut damit fühlst. Das heißt, du musst da anfangen und dann verändert sich auch dein Äußeres.
Ja, ja. Ja, das ist tatsächlich so. Also das finde ich auch super, dass du das sagst. Also es verändert sich, du änderst das im Inneren. Das ist ja auch so ein bisschen das, was gerade ich auch in meinen Coachings mache. Ne? Was ist die Emotion hinten dran?
Ja,
wenn ich die Emotion Schuld und Scham in mir trage, dann wird sich das, dann da rennst du immer wieder gegen so einen Block. Also das zuerst auflösen und dann findet sich das im Außen. Und lustigerweise oder interessanterweise ziehen dann oft auch dein Umfeld mit.
Ja, also wenn, ja, total, total.
Wenn ich meinen Mann irgendwie was, wenn ich was von ihm will und denke aber selber so, ne, irgendwie, es fühlt sich nicht so richtig an, dann kriege ich das sofort wieder gespiegelt. Ja. Wenn ich 1000% davon überzeugt bin und dann denke so, ah ja, und aber erwarte, dass er irgendwie Widerstand leistet, dann ist es oft gar nicht so. Weil die Ausstrahlung eine ganz andere ist, wenn du, je nachdem mit welcher Emotion, mit welcher Energie du an diese Sache rangehst.
Ich, ganz kurz an der Stelle,
ja?
Ich denke mir, also wir sind ja, ich sag mal, auch irgendwie Gefangene unseres Verstandes. Uns wird ja sehr viel beigebracht über Rationalität und so funktioniert die Welt und eins ist zwei.
Ja.
Und vieles aber, was im Leben passiert, kann sich, glaube ich, nicht rational oder bisher noch nicht rational erklären lassen. Und da ist eigentlich, also oder mein Weg ist da, ich merke, ob etwas funktioniert und dann nutze ich das. Warum? Ist mir völlig egal. Das ist genau der Punkt. Also ich arbeite parallel noch in einer Unternehmensberatung. Ich glaube, ich habe es mal erwähnt und es ist halt pur rational.
Ja.
Und deswegen ist gerade auch so dieses Thema Meditation für mich, naja, das war immer so abstrakt. Aber ich meditiere schon seit vielen Jahren sehr, sehr regelmäßig, weil ich einfach weiß, es wirkt. Warum? Ist mir an der Stelle völlig egal. Und ob mein rationaler Verstand das verstehen kann, ist mir auch völlig egal. Für mich zählt nur, es funktioniert. Und das möchte ich gern mitgeben. Wenn ihr etwas findet, das für euch funktioniert, dann macht's völlig egal, ob euch euer Verstand sagt, ja, das macht Sinn oder nein, das macht keinen Sinn.
Mhm. Ja. Definitiv. Also ich bin auch ein ganz großer Meditationsfan. Das darf auch Priorität haben. Ich habe das früher immer so hinten dran. Ja, vielleicht am Ende, wenn ich noch Zeit habe am Tag. Ja. Das ist die falsche Einstellung. Also das wirklich zur Priorität machen. Mhm. Weil es ist wirklich etwas, was du für dein gesamtes Leben machst. Dein ganzes Umfeld, alles ändert sich, wenn du das tust. Also man muss auch nicht 5 Stunden meditieren am Tag. Es reichen oft ja so, weiß ich nicht, 10, 20 Minuten mache ich das manchmal nur. Und das wirkt schon extrem. So, ich weiß, ich sage das jetzt schon zum dritten Mal, dass wir das zum Schluss machen. Aber hast du einen, wirklich einen letzten kleinen Tipp, wenn jemand zuhört und sagt, okay, irgendwie, ich würde ganz gerne an meiner Ehe oder an meiner Beziehung arbeiten. Gibt es eine Sache, wenn man hier jetzt dann abschaltet, quasi auflegt oder den Podcast ausmacht, sagt, okay, das ist jetzt was, was ich sofort in meiner Beziehung testen kann, was ich sofort anwenden kann? So ein Alltagstipp.
Ja, ich würde es ein bisschen anders machen. Jetzt hängt das Bild, glaube ich, wieder.
Ja, ist egal.
Ja. Nicht über die okay. Ja. Ich würde es ein bisschen anders machen, weil es geht nicht um einen Tipp, sondern es ist, sei mutig. Mhm. Sei bereit zu verändern. Und sei bereit, da auch, sei bereit, dass sich in dir auch Dinge verändern. Und wenn du mutig bist und sagst, ja, ich will, dann ist das egal, ob das Tipp 1, Tipp 3 oder Tipp 7 ist, denn das ist der entscheidende Schritt. Zu sagen, ich bin mutig und ich will wachsen und ich will etwas verändern und ich will einfach.
Ja.
Völlig egal, ob das aus einer, ich kann es so, wie es jetzt ist, nicht mehr ertragen Situation kommt oder ich möchte hin zu etwas anderem. Ja. Welche Motivation dahinter steckt, ist egal. Aber sei mutig und geh den Schritt. Das würde ich mitgeben.
Ja. Doch, das, was du vorhin gesagt hast, so schön, ne? Mit dem Commitment, so ich mache jetzt was.
Mhm. Ja, genau.
Sehr cool, sehr, sehr schönes Abschlusswort, Simon. Wie gesagt, ich werde alles verlinken. Deinen Podcast, gerne auch, wie man mit dir zusammenarbeiten kann, findet ihr dann alles hier in den Shownotes oder bei YouTube unter dem Video. Und tausend Dank für deine Zeit, für dein ganzes Wissen. Ich merke schon, es deckt sich, sehr viele Dinge decken sich mit dem, was ich mache. Und umso spannender.
Dann ist es vielleicht gar nicht so falsch, was wir tun, oder?
Ja, gar nicht so falsch. Und es gibt ja auch Ergebnisse. Und
richtig, ja.
Wirklich nichts Wichtigeres, als dass wir uns selber gut fühlen. Mhm. Also mein Emotionscoaching und vor allem ganz speziell das, was du machst, Beziehungen. Beziehungen sind so wichtig. Es gibt niemanden, der ohne Beziehungen leben kann oder will. Und das ist einfach das Fundament, glaube ich, des Glücklichseins sind gute Beziehungen. Gibt es auch eine Harvard-Studie dazu, dass das Entscheidende ist. Nicht das Geld, nicht das, was du sonst hast, sondern die glücklichsten und gesündesten Menschen sind die, die gute Beziehungen haben. Nicht mit Partner und Partnerin, sondern insgesamt. Ja.
Ganz kurz noch, also wer auch Interesse hat, wir verlinken auch gerne die Facebook-Gruppe unten drunter, denn also ich weiß, Carla, du machst es ja, dass du auch, glaube ich, auch in Facebook viel live gehst. Ich bin in deiner Gruppe nicht drin, ist ja nur für Frauen. Ja. Genau. aber ich denke, es ist auch immer nochmal ein Unterschied, ob man jemanden persönlich sieht, während er redet, oder ob man den Podcast hört. Und deswegen, also schaut doch gerne in der Facebook-Gruppe vorbei. Ich freue mich darüber.
Ja, heißt die auch Ehe, Rette deine Ehe?
Die Rette deine Ehe, Simon Lenzer.
Okay, wir verlinken es auf jeden Fall. Genau. Wir verlinken deinen Podcast und dass man auf jeden Fall Möglichkeiten hat, mit dir in Kontakt zu treten. Ja, tausend Dank, Simon. Super schön, dass du da warst und bis ganz bald.
Danke Ciao. Recht herzlich. Mach's gut, liebe Carla. Bis dann. Ciao.
'Vielen Dank, dass du auch dieses Mal wieder beim Federleicht-Podcast mit dabei warst. Komm gerne auch in meine Facebook-Community exklusiv für Frauen. Du findest sie unter Federleicht-Community auf Facebook. Hier gibt es jeden Dienstagabend ein kostenloses Live-Coaching für mehr Selbstliebe, Leichtigkeit und Lebensfreude in deinem Leben.